Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister, als Predigttext für den heutigen Sonntag oder als Einstimmung ein Stück weit auch aus 2. Chronik 20, die Verse 14 bis 22. Der Hintergrund ist in dieser Situation, damit wir nicht alles lesen, ein großes Heer, ein dreifaches Heer von Feinden naht sich Juda und Jerusalem zur Zeit des Königs Josaphat. Josaphat kommt zum Herrn und betet und sagt, nimm dich doch unserer Not an. Und dann kommt die Antwort des Herrn ab Vers 14 und was dann geschieht. Und auf Jahaziel, den Sohn Zecharias, den Sohn Benaias, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten von den Söhnen Asaphs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung und er sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab, siehe, sie kommen die Anhöhe von Zis herauf, und ihr werdet sie am Ausgang des Tales finden vor der Wüste Jeruel. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um den Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, unsere heutige Predigt ist noch, wie ihr seht, charismatische Bewegung Teil 7, noch eingereiht in die Predigtreihe über verschiedene Themen zur charismatischen Bewegung, Pfingstbewegung vor einigen Jahren. Ich hatte da immer schon mal gesagt, irgendwann muss auch noch das Thema Lobpreis kommen. Und wie angekündigt am letzten Sonntag habe ich gedacht, das passt jetzt noch als Nachklang auch hier dazu. Es ist wichtig. Ihr seht, ich habe es provokativ formuliert. Gott loben oder charismatischer Lobpreis. Ist diese Formulierung des Themas nicht eine sehr böse Alternative? Gott loben oder charismatischer Lobpreis? Hat charismatischer Lobpreis tatsächlich so wenig mit dem Lob Gottes zu tun, dass man es in dieser Weise gegenüberstellen kann? Man muss dabei unterscheiden, erstens werden sicher auch im Rahmen eines charismatischen Lobpreises viele der versammelten Geschwister von Herzen Gott loben wollen. Es geht also nicht darum, die Ehrlichkeit und die innere geistliche Überzeugung einzelner Menschen in Frage zu stellen oder gar zu verunglimpfen. Zweitens steht nicht jeder Lobpreis auch in charismatischen Gemeinden zwangsläufig im Gegensatz zu echtem Lob Gottes. Da mag es eine große Bandbreite geben. Ihr wisst, dass ich kein Freund von pauschalen Urteilen bin, mir liegt viel an einer gerechten, differenzierten und wahrhaftigen Wahrnehmung der Dinge. Da mag mancher Lobpreis auch in charismatischen Gemeinden sein, der wirklich echtes Lob Gottes ist. Aber, und das ist nun das Dritte und das Entscheidende, charismatischer Lobpreis ist nicht nur einfach das Singen charismatischer Lob- und Anbetungslieder. Charismatischem Lobpreis liegt vielmehr eine ganz eigene Lehrauffassung über Lobpreis zugrunde. Und diese Auffassung, wie wir sehen werden, ist ganz und gar unbiblisch. Jetzt können wir auch fragen, was geht uns in der Eichenau das eigentlich an? Wir sind keine Charismatiker, wir haben auch nicht vor, welche zu werden. Wir machen auch keine Stunde Lobpreis im Gottesdienst. Was soll's also für uns? Das ist richtig und ich hoffe, dass das alles auch so bleibt. Aber diese Fragen stehen heute gewissermaßen ständig vor der Tür jeder Gemeinde. Die Fragen nach der Musik, die Frage nach Lobpreis, die Frage nach Schlagzeug, nach allem Möglichen. Und diese Fragen haben die letzten Jahre auch bei uns schon gelegentlich angeklopft. Die meisten jungen Leute wollen diese, sag mal, peppige, fetzige Musik. Sie fordern sie in vielen Gottesdiensten und Gemeinden ein. Und deshalb sind heute nahezu alle wachsenden Gemeinden von dieser Musik geprägt. Weil eben besonders die jüngere Generation, und das kann schon unter 60 abwärts anfangen, diese Musik sucht. Rick Warren stellt dazu fest, ich habe ein paar wichtige Sätze an die Wand geworfen, der Musikstil, für den sie sich in ihren Gemeinden entscheiden, wird eine der kritischsten und umstrittensten Entscheidungen sein, die sie im Leben ihrer Gemeinde treffen. Er kann sogar zum einflussreichsten Faktor dafür werden, wen ihre Gemeinde für Christus erreicht und ob ihre Gemeinde wächst oder nicht. Ich bin kein Freund von Rick Warren, aber an dieser Stelle hat er mindestens mit dem Hauptgedanken recht. Die Richtigkeit dieser Aussage erleben wir in diesen Tagen in erschreckendem Ausmaß. Allerdings mit einer wichtigen Korrektur. Ihr seht, ich habe blau hervorgehoben, wen ihre Gemeinde für Christus erreicht. Das stimmt natürlich nicht. Es geht bei der Frage nach der Musik, nach dem Musikstil, ganz bestimmt nicht um die Frage, welche Menschen und ob wir Menschen für Jesus erreichen. Das wäre gröbste Irrlehre. Einzig und allein der Heilige Geist führt Menschen zu Christus. Der Musikstil allerdings kann sehr wohl entscheidend dafür sein, ob eine Gemeinde äußerlich wächst oder nicht. Und tatsächlich ist das auch der Grund, weshalb viele Gemeinden die alten Lieder restlos aus ihren Gottesdiensten verbannen. Wie rasant diese Entwicklung ist, das fiel mir vor wenigen Jahren sehr drastisch auf, wurde mir quasi fast brutal vor Augen geführt, als wir nach längerer Abwesenheit aus Württemberg wieder zurückkamen nach Riedlingen. Da habe ich mich dann wieder mit meinen alten Vikars- und Studienfreunden getroffen. Und zu Beginn meines Pfarrdienstes, Ende der 80er Jahre, da war es fast schon revolutionär, als wir damals in unserer Kirche eine moderne Lautsprecheranlage mit 8- oder 16-kanaligem Mischpult haben einbauen lassen, mit guten Mikrofonen, mit großen 250-Watt-Boxen an der Wand. Und wir sangen neben den wertvollen alten Liedern auch neue Lieder mit Gitarre und E-Piano, und hatten auch im Gottesdienst eine kurze Anbetungszeit von 5 bis 8 Minuten. Damals war ich quasi der Revoluzzer und Modernisierer im Kreis meiner Studien- und Vikarsfreunde. Jetzt, wie gesagt, hatte ich vor wenigen Jahren wieder eine Begegnung mit denselben Freunden. Und jetzt, 20 Jahre später, war ich in meinem Kreis der Freunde auf einmal der absolut altbackene Pastor, weil ich im Gottesdienst noch etwas anderes singen lasse, außer diesen modernen Songs und Anbetungsliedern. Da fiel mir das sehr drastisch auf, was sich in 20 Jahren vom Revoluzzer bei gleicher Position zum absolut altbackenen Gesellen, ja, so ändert sich die Zeit. Auf diesem Hintergrund ist mir dreierlei wichtig als Ziel und Anliegen dieser Predigt. Erstens, dass wir verstehen, worum es bei der Sache eigentlich geht. Zweitens, dass wir auf der Grundlage dieses Verstehens Fehlentwicklungen widerstehen können und das nicht nur aus dem Bauch heraus. Gerade bei emotional belasteten Themen geschieht auch sehr viel Ablehnung aus dem Bauch heraus. wir wollen geistlich begründet wissen, was wir tun. Und drittens, damit wir auch unterscheiden können zwischen Fehlentwicklungen und einer geistlich guten Anbetungszeit. Nicht jeder, der eine kurze Lob- und Anbetungszeit im Gottesdienst als schön und hilfreich empfindet, ist deshalb schon zwangsläufig ein Charismatiker. Es ist ohnehin eine Anmaßung, wenn Pfingstler und Charismatiker gelegentlich so tun, als hätten sie den Lobpreis erfunden oder erst wieder neu entdeckt. Das Lob Gottes stand immer schon im Mittelpunkt eines rechten christlichen Gottesdienstes. Und das sehen wir übrigens auch in unseren Glaubensliedern. Die ersten 112 Lieder in unserem Gesangbuch sind Lob- und Anbetungslieder, mit denen die Größe Gottes und das herrliche Werk Jesu gelobt und bezeugt werden. Die erste Frage ist, was geschieht durch charismatischen Lobpreis im Gottesdienst und an den Menschen, die hier zusammen sind? Nach einer Studie der Universität Washington, das kam erst ganz neulich, kurz in einer christlichen Zeitschrift, können solche Gottesdienste regelrechte Rauschzustände auslösen. Zu den Voraussetzungen, dass es zu diesen Rauschzuständen, praktisch zur frommen Ekstase kommt, gehören nach dieser Studie erstens peppige Musik mit entsprechenden Rhythmen, zweitens lächelnde, tanzende, singende, weinende Anbeter und drittens charismatische Führer, deren Predigten die Menschen auf emotionaler Ebene berühren. Diese Kombination kann chemische Stoffe im Gehirn ausschütten, die zu einer Art Rauschzustand führen können. Mit dem Verlangen, dieses Hochgefühl, diese emotionale Stimmung immer wieder neu zu erleben. Und als ich das gelesen habe, kam, wie gesagt, erst vor wenigen Tagen in einer christlichen Zeitschrift, musste ich denken, das deckt sich ganz genau mit meiner langjährigen Erfahrung. Charismatischer Lobpreis und charismatische Veranstaltungen mit ihrem stark emotionalen Charakter haben eine Art von Suchtpotenzial. Sie führen in eine Hochstimmung der Gefühle, die die Menschen immer wieder erleben möchten. Und wie ein Drogenabhängiger kommen sie von der Droge Lobpreis nicht mehr los. Ich habe das ganz konkret und mehrfach bei verschiedenen Menschen aus charismatischem Hintergrund erlebt. Die Sucht nach Lobpreis, man muss es wirklich so sagen, die Sucht nach Lobpreis, nach diesem Hochgefühl der Emotionen, lässt eine Beheimatung in Gottesdiensten ohne Lobpreis kaum zu. Ich sage nicht ausnahmslos nicht zu, ich sage kaum. Ich habe dieses Ringen mehrfach erlebt. Er lässt es kaum zu. Von dieser Macht der Musik wusste schon der Reformator Johannes Calvin. Er hat vor rund 500 Jahren geschrieben, wir wissen aus Erfahrung, dass Musik ein Geheimnis ist und eine nahezu unglaubliche Kraft hat, mit der sie Herzen bewegt. Es gilt übrigens aber grundsätzlich für Musik. Man muss immer aufpassen, dass man Musik nicht zur Manipulation verwendet. Es gilt in besonderer Weise für den charismatischen Lobpreis, es gilt aber für Musik generell. Es geht also um die Frage, wodurch lassen wir im Gottesdienst unsere Herzen bewegen? Durch Musik oder durch den Geist Gottes? Und das, liebe Geschwister, ist ein ganz grundlegender Unterschied. Es ist der Unterschied zwischen Führung und Verführung. Es ist der Unterschied zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes und dem Wirken Satans. Es ist brutal hart gesagt, aber es ist genau so brutal und wirklich. Denn Musik spricht die Gefühle an. Gott aber spricht in seinem Wort durch die Predigt den Verstand an. Satan verführt auf der Gefühlsebene, Gott ruft zur Buße auf der Ebene der Vernunft. Ich sage immer wieder, der christliche Glaube ist ein durch und durch vernunftbezogener Glaube, kein gefühlsbezogener Glaube. Und deshalb ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mir ist das neulich aufgefallen, da habe ich das Buch Die Hütte gelesen, hat mir jemand gegeben, gefragt, könnte ich das mal lesen? Und dieses Buch ist ein Meisterwerk der Verführung. Und nicht wenige Christen erkennen diese Verführung gar nicht. Es ist ein christliches Buch, war Spiegel-Bestseller, war in Amerika jahrelang oder mehrfach Bestseller, wurde millionenfach auf der Welt, auch in christlichen Kreisen gelesen. Und ich habe mich gefragt, wie gelingt es dem Autor mit seinen dreisten und offenkundigen Irrlehren? Die Irrlehren sind wirklich dreist und offenkundig. Wie gelingt es ihm, trotzdem bibeltreue Leser zu verführen? Der Autor beschreibt dieses Phänomen selbst mit den Worten: Irgendwie schaffte es diese kleine Geschichte, sich an den Schutzwellen des Menschen vorbei direkt in die Herzen hineinzuschmuggeln. Ich dachte, man muss manchmal nur genau lesen und ernst nehmen, was die Autoren selber schreiben. Da gibt er im Prinzip die Verführungsstrategie wesentlich selber preis. Er redet ganz offen davon, dass sein Buch die Schutzwelle des Menschen umgeht. Stellt sich die Frage, was sind eigentlich diese Schutzwelle, die Gott dem Menschen gegeben hat, um ihn vor Verführung und Manipulation zu schützen? Das ist ganz wesentlich die Vernunft, der Verstand. Und da begegnen wir dem grundlegenden Unterschied, wie Gott und wie Satan mit dem Menschen umgeht. Gott spricht durch sein Wort die Vernunft des Menschen an. Er stellt ihn in die Entscheidung. Er sagt ihm, was er will. Klar, offen, direkt. Und so kann der Mensch sich entscheiden, ob er die Einladung zu einem Leben mit Gott annehmen will oder nicht. Satan dagegen schleicht sich auf der Gefühlsebene in die Herzen der Menschen hinein. Da fiel mir überhaupt erstmal auch richtig auf Johannes 10. Da hat Jesus diesen Unterschied ganz genau veranschaulicht am Beispiel des guten Hirten und des Räubers. Er sagt dort, der gute Hirte kommt durch die Tür. Den ganz offiziellen und sogar explizit Johannes 10 vom Türhüter bewachten Eingang. Ist mir auch noch gar nicht so richtig bewusst geworden, da ist ausdrücklich auch der Türhüter, der diesen Eingang bewacht, der Schutzwall, benannt. Und genau dasselbe bestätigt Gottes Wort Offenbarung 3,20, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er macht sich bemerkbar und wir sind in die Entscheidung gestellt, ob wir auftun oder nicht. Aber Jesus bricht nicht mit Gewalt ein und er schleicht auch nicht durchs Fenster oder durch die Hintertür. Er kommt zum offiziellen bewachten Haupteingang. Ganz anders sagt Jesus, Johannes 10, Vers 1, der Räuber, Satan, der steigt anderswo hinüber. Er umgeht die Schutzwelle der Vernunft auf der Gefühlsebene. Auf der Gefühlsebene schmuggelt er seine Irrlehren in die Herzen der Menschen hinein. Und genau das, liebe Geschwister, wird auch durch charismatischen Lobpreis vorbereitet. Die Gefühle werden hochgefahren und das vernünftige, kritische Denken wird heruntergefahren. Und die Studie der Universität Washington spricht ja ausdrücklich von Rauschzuständen, die hier erzeugt werden. Das heißt, der Mensch verliert ein Stück weit die Kontrolle über sich selbst. Seine verstandesmäßige Wahrnehmung ist getrübt. Und wir wissen, wer in einem solchen Zustand des Rausches eine Straftat begeht, gilt in der Regel als vermindert schuldfähig, weil er ja gar nicht mehr richtig weiß, was er tut in diesem Zustand. Und dieses Verführungsprinzip sehen wir heute in vielen Gottesdiensten und anderen christlichen Veranstaltungen. Die Musik nimmt einen immer breiteren Teil ein. Die fromme Seele wird in eine gefühlsmäßige Hochlage gebracht, auf der sie dann der Manipulation nahezu schutzlos ausgeliefert ist. Ganz typisches Beispiel ist dafür der charismatische Lobpreis. Nicht allein übrigens, wir wollen fair, sauber, differenziert sein. Es gab schon vor 100 Jahren heftigen Streit, etwa 100 Jahren, auch um Moody, den bekannten Evangelisten, und Sankey, seinen Sänger, der eine wunderschöne Stimme gehabt haben muss und der genial gesungen hat. Und damals haben aber Kritiker schon gesagt, ihr arbeitet mit unsauberen Mitteln. Sankey bringt die Leute mit seinen Liedern in eine Stimmung, auf der sie hinterher eine Entscheidung treffen für Jesus, auf emotionaler Grundlage und nicht sauber, weil sie ihre Sünden erkannt haben. Also wir müssen auch ganz ehrlich deutlich machen, das Thema zieht sich durch, das ist nicht nur ein charismatisches Problem. Jede Musik kann man zu manipulativen Zwecken einsetzen. Man muss immer vorsichtig sein. Aber der Musikstil und insbesondere das Schlagzeug spielen hierbei eine wichtige Rolle. Zu diesem Thema ist übrigens ganz hervorragend das Büchlein von Dan Lucarini. Ich habe es geschenkt bekommen und es ist exzellent. Worship bis zum Abwinken. Wir haben draußen am Büchertisch auch noch eins, wen es interessiert. Lucarini war selbst begabter Rockmusiker. Nach seiner Bekehrung wirkte er zunächst in charismatischen Anbetungsteams mit und weil er musikalisch sehr begabt war, wurde er auch Lobpreisleiter, also der dann so ein Team leitet und die ganze Gemeinde in der Anbetung leitet. Irgendwann begriff ihm aber, was da eigentlich abgeht. Er hat auf einmal registriert, was da auch an Musikstil läuft. Das ist der Musikstil der Welt. Kann dieser Musikstil einfach eins zu eins in die Gemeinde Jesu passen? Und als ihm aufging, wie wenig das wirklich zusammenpasst, hat er sich von dieser Musik getrennt und hat dieses hervorragende Büchlein geschrieben. Mir gefällt besonders gut daran, wir haben auch christliche Literatur, die sich mit Lobpreis sehr holzhammermäßig auseinandersetzt. Das tut er nicht. Er geht sehr differenziert vor und schüttet nicht das Kind mit dem Bad aus. Es ist deshalb das Beste, was ich bisher zu diesem Thema in der Hand gehabt habe. Also wen dieses ganze Thema interessiert ist mit diesem Büchlein, ich stimme nicht absolut jeder Einzelaussage zu, aber in der Gesamtsumme hervorragend. Wie gesagt, ich finde gut, dass er nicht pauschal verurteilt, sondern sauber unterscheidet. Er schreibt zum Beispiel, ich glaube auch heute noch, dass eine akustische Gitarre zur Ehre Gottes im Gottesdienst eingesetzt werden kann, solange sie nicht missbraucht wird, um einen rockigen oder aufreizenden Rhythmus zu erzeugen. Es gibt Geschwister, die in der Wahrnehmung dieser Fehlentwicklungen überreagieren und schon bei jeder Gitarre oder bei jedem Instrument, das nicht Klavier oder Orgel ist, schon in Panik verfallen und sagen, da hält der Teufel Einzug. Es ist schön, dass Lucarini das nicht tut, das differenziert. Er kommt dann auch zum heiß umstrittenen Thema Schlagzeug. Er sagt dazu, mehr als jedes andere Instrument ist das Schlagzeug das Schlüsselinstrument dieses Musikstils. Schlaginstrumente dienen dazu, den Beat, kam ja von den Beatles und überhaupt, der Beat heißt Schlagen, das ist der Rhythmus, voranzutreiben, das heißt das, wovon sich Rockmusik von allen anderen Musikstilen wesentlich unterscheidet. Und er sagt, ohne Schlagzeug und Elektrogitarre ist es schwer, die falsche Musik auszuwählen. Die Elektrogitarre ist auch mehr als die normale Gitarre geeignet, stark stimmungsvoll Rhythmus zu machen. Ich sage jetzt ganz persönlich, ich bin deshalb auch kein Freund von Schlagzeug und Cajon im Gottesdienst. Man muss aber auch hier differenzieren. Ich habe zurückgedacht, ich habe es auch schon anders erlebt. Man kann Schlagzeug verschieden spielen. Ich erinnere mich, gerade als wir in unserer ersten Gemeinde die Kirche renoviert hatten, dann hatten Mitarbeiter eine Gruppe eingeladen. Das Pfarrhaus stand direkt daneben, ich habe die Vorfahren sehen, habe die begrüßt, ging mal rüber und dann sehe ich, ich muss fast sagen, zu meinem Entsetzen, wie die im Altarraum ein riesiges Schlagzeug aufbauen. Ich habe gedacht, um Himmels Willen, was geht da jetzt heute Abend ab? Und ich war hinterher sehr dankbar. Der Schlagzeuger hat in einer ganz feinen und dezenten Weise die Lieder begleitet. Da war nichts von hämmernden Rhythmen und von wild und wüst. War wirklich angenehm, dass ich sagen konnte, damit kann man geistlich leben. Ich habe auch den brutalen Gegensatz erlebt und meistens wird es ganz anders sein. Wir hatten in der Neuwiedergegend auch eine charismatische Gemeinde. Da gingen wir auch gelegentlich, weil ich immer mal sehe, was geht so ab rundum, zum Gottesdienst, zu Veranstaltungen. Da saß der Schlagzeuger auf der Bühne in einem riesigen Plexiglaskasten. Da drin konnte er sich austoben und die Gemeinde überlebte den Gottesdienst trotzdem halbwegs unbeschadet und ohne Hörsturz und Ähnliches. Ich dachte aber, wenn man den Schlagzeuger wegsperren muss, damit das Unheil, das er anrichtet, in Grenzen bleibt, dann ist was schiefgelaufen. Und dass die Schlagzeuger in Plexiglaskästen weggesperrt werden, das schreibt auch Lucarini, das ist offensichtlich keine Seltenheit. Aber wieder differenziert, Lucarini sagt auch, das Volk Israel hat auch Schlaginstrumente verwendet, Tamburine, Zimbeln, Schellen, Rhythmusgeräte. Aber es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob ich eine Zimbel, eine Schelle, was früher auch unsere jugendlichen Kinder gespielt haben, oder ob man ein Schlagzeug spielt wie in den Rockbands. Übrigens auch in unserer Gemeinde gab es ja früher Pauken. Ich weiß nicht, wie oft die zum Einsatz kamen. Als ich hierher kam, standen sie hinten noch in der guten Stube. Weil wir sie nicht mehr brauchen, haben sie es den Geschwistern der Freien Christlichen Gemeinde geschenkt. Aber wir sehen, ich erwähne es ganz bewusst, so schwarz-weiß, Rhythmusinstrument, bäh, alles schlecht und böse, so einfach ist es nicht. Man muss schon ein kleines bisschen differenzieren. Aber man muss eben auch wirklich sagen, ein Schlagzeug, auch wenn man es sanft spielen kann, hat seinem Wesen nach ein Gefälle in eine gefährliche Richtung. Es ist einfach ein reines Rhythmusinstrument. Und es hat mir ein Bruder erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der war bei einer Veranstaltung mit Theo Lehmann, sagt euch wahrscheinlich wenig, wir singen gelegentlich Lieder, bekannter Evangelist aus Sachsen, der übrigens die ganzen Jahre und Jahrzehnte mit einem Bruder unseres Bundes, dem Liedermacher Jürg Svoboda, zusammen evangelisiert. Auch ein interessantes Gespann, überzeugter Lutheraner und überzeugter Baptist miteinander im Musikteam. Und da hat ein Bruder erzählt, der war bei einer Veranstaltung, die haben immer auch viel Musik bei ihren Evangelisationen. Und dass der Theo Lehmann aber anscheinend da während dem Singen immer wieder da stand und dem Schlagzeuger mit der Hand gewunken hat, dass er leiser wird. Also das Instrument, ich sage mal ganz brutal, es ist einfach eine Krachmaschine, ja, ein Schlagzeug. Und auf so einer Krachmaschine dauerhaft dezent zu spielen, das widerspricht dem Wesen des Geräts. Auf einer Trompete kann man auch nicht immer nur Pianissimo spielen, das ist keine Blockflöte. Ja. Muss einfach ganz ehrlich den Charakter feststellen. Und die Folgen sehen wir dann auch, wenn wir die Bilder heute anschauen von modernen christlichen Veranstaltungen, auch Gottesdiensten, und vergleichen solche Bilder mit Bildern aus Rockkonzerten oder aus der Disco, dann ist kaum noch ein Unterschied festzustellen in vielen Fällen. Und da merken wir, wie Gemeinde zur Welt wird. Ganz offensichtlich, ganz optisch nachprüfbar. Mir fiel das vor Jahren auch in unserer damaligen freien evangelischen Gemeinde auf. Es war autofreier Sonntag, war immer auch eine evangelistische Gelegenheit. Familiengottesdienst war an diesem Sonntag im Freien vor der Gemeinde. Für den Nachmittag hatte dann ein Mitarbeiter eine christliche Band organisiert. Und das Bild hat sich mir mit Schrecken und Entsetzen eingebrannt auf meiner Festplatte. Ich sehe es immer noch genau vor mir. Da räkelte sich nun eine bauchnabelfreie Dame mit heißen Rhythmen auf der Bühne und sang christliche Lieder. Der Text mag christlich gewesen sein. Davon habe ich aber weithin nichts verstanden, weil er wahrscheinlich Englisch war und ohnehin im allgemeinen Getöse unterging. Auf jeden Fall, der Krach, den meine Ohren gehört und die Show, die meine Augen gesehen haben, waren definitiv nicht christlich. Und ich stand da und habe mich gefragt, ist das wirklich die Gemeinde, in der du Pastor bist? Ich weiß noch, war ein Moment tiefen Entsetzens, ein Identitätskonflikt. Hat sich dann aber auch nicht lange danach von selbst erledigt. Denn Lucarini sagt zu diesem Musikstil, das ist genau das, was die Welt macht, um eine erotische Stimmung zu erzeugen. Weltliche Musiker verwenden genau diese Musikstile und Stimmungsmethoden, um auf die Leute sinnlich anziehend zu wirken. All das zielt darauf, das gewisse Knistern und Prickeln ins Publikum zu bringen und Hemmungen abzubauen. Satan benutzt diese Methode seit Jahren, um die Leute auch zu sexuellen Sünden zu verführen. Und er sagt, wir können diese unheiligen Methoden nicht im Gottesdienst einsetzen. Rockmusik, sagt er, erzeugt eine Atmosphäre, die in der Gemeinde nichts zu suchen hat. Da stimme ich ihm uneingeschränkt zu. Wir sehen aber auch wieder, von welcher Art Musik Lucarini redet. Von Rockmusik, von hämmernden Rhythmen. Er redet ausdrücklich nicht von ruhigen und besinnlichen Anbetungsliedern. Ja, ein himmelweiter Unterschied. Ich sage immer wieder, das ist mir sehr wichtig, sehr wertvoll, wie Lucarini ganz fein differenziert. So viel zum Thema Verführung auf der Gefühlsebene. Nun zum fast noch wichtigeren Themenbereich, zur unbiblischen charismatischen Lehre vom Lobpreis. Der Charismatiker Don Gossett schreibt in seinem Büchlein Lobpreisstraße, das war, mein Exemplar ist von 1994, das Original erschien 1976, das war über viele Jahre und Jahrzehnte ein Klassiker, ein Bestseller in charismatischen Kreisen zum Thema Lobpreis. Also was er schreibt, kann man sagen, hat quasi lehrmäßige Aussage für diesen Bereich. Und er sagt zum einen, ich bin von der Macht des Lobpreises überzeugt. Da fragt man sich, über wen wird durch Lobpreis Macht ausgeübt? Ich bin von der Macht des Lobpreises überzeugt. Und weiter, dass der Lobpreis wahrhaftig Wunder wirkt. Hätte Dutzende, Hunderte wahrscheinlich von Zitaten ähnlichen Inhalts an die Wand werfen können. Wir sehen aber bereits bei diesen beiden Halbsätzen das fundamentale Missverständnis. Lobpreis wird instrumentalisiert und zweckentfremdet. Es geht gar nicht mehr wirklich um das Lob Gottes. Es geht neben dem Aufheizen der frommen Seele, das hatten wir gerade, zweitens um Mittel zum Zweck. Gott soll durch den Lobpreis zu Machttaten bewegt werden. Und als biblischer Beleg für diese falsche Lehre wird häufig 2. Chronik 20 angeführt. Deshalb habe ich das auch als Predigttext gelesen. Denn tatsächlich lesen wir dort Vers 22, und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und so weiter, und sie wurden geschlagen. Ich habe diesen Hinweis unzählige Male in charismatischen Kreisen gehört. Ich habe ja schon erzählt, ich war seit 76 über, glaube ich, 13 Jahre relativ viel bei charismatischen Veranstaltungen. Der Hinweis auf dieses Bibelwort ist mir unzählige Male begegnet und verbunden die Argumentation, der Lobpreis war das Mittel, durch das Gott den Sieg gewirkt hat. Das ist kompletter Unsinn. Das Vertrauen auf Gottes Verheißung. Der Glaube war die Grundlage des Siegs und die Verheißung Gottes. Denn Gott hatte Israel die ganz konkrete Verheißung gegeben, ihr sollt euch nicht fürchten, noch zagen vor diesem großen Haufen, denn ihr streitet nicht, sondern Gott. Tretet nur hin und steht und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist. Fürchtet euch nicht und sagt nicht, morgen sieht aus wieder sie, der Herr ist mit euch. Sind unglaublich schöne, gewaltige und trostreiche Worte der Bibel. Es ist was ganz Atemberaubendes, wie Gott seinem Volk hier diese Zusage gibt. Ich muss sagen, mir läuft da jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn ich das lese. Ihr werdet nicht kämpfen. Ihr tretet nur hin und seht, wie ich für euch kämpfe. Einfach gewaltig. Israel hat hier überhaupt keinen anderen Auftrag, als hinzustehen und zuzusehen, wie Gott selber für sein Volk kämpft und den Sieg erringt. Dieser Abschnitt ist eine ganz praktische Veranschaulichung noch rückblickend zu unserem Thema Gebet, Gottes Verheißung in Anspruch nehmen. Nichts anderes tut Israel in diesem Moment. Gott hat ihnen seine Verheißung gegeben und sie nehmen es in Anspruch. Mit ihrem Lobpreis bringen sie zum Ausdruck, wir vertrauen auf das, was Gott uns zugesagt hat. Wir danken ihm für seine Güte und Treue. Und wenn wir auch noch nichts gesehen haben und all unsere Feinde in großer Zahl, kerngesund und bis an die Zähne bewaffnet noch vor uns stehen, wir wissen, dass Gott zu seiner Verheißung steht. Und deshalb stimmen wir jetzt schon ein Loblied an. Das dürfen auch wir immer wieder tun. Wir müssen nicht warten, bis Gott unsere Gebete sichtbar erhört. Wir dürfen ihn jetzt schon loben und ihm danken dafür, dass er zu seinem Wort steht und dass er uns nichts anderes als das Beste geben wird. Und aus diesem Vertrauen heraus hat Israel angefangen, Gott zu loben und zu danken. Aber nicht der Lobpreis war die Ursache des Siegs. Die Verheißung Gottes und das Vertrauen auf diese Verheißung war die Ursache des Siegs. Der Lobpreis war lediglich ein Ausdruck dieses Vertrauens, aber niemals Mittel zum Zweck. Ein weiteres Gotteswort, das für den charismatischen Lobpreis ständig falsch in Anspruch genommen wird, ist Psalm 22, Vers 4. Weiß jemand, was da steht? Der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Denn Gosset schreibt dazu, wenn Gott im Lob wohnt, ist es meine Aufgabe, dieses Kirchengebäude mit Lob zu erfüllen, dann wird Gott herabkommen und hier wohnen. Ganzer Unsinn. Mehr noch, nicht nur Unsinn, sondern grobe Irrlehre. Gott ist doch nicht hier, weil wir ihn durch unseren Lobpreis vom Himmel herabgesungen haben. Er ist hier, weil er es versprochen hat. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott ist hier, bevor wir auch nur den ersten Ton eines Loblieds angestimmt haben. Wir loben Gott nicht, um ihn hierher zu bewegen. Wir loben ihn, weil er schon da ist. Wenn wir Lobpreis instrumentalisieren, wenn wir so tun, als müssten wir durch unseren Lobpreis Gottes Gegenwart im Gottesdienst erst herbeisingen, als müssten wir ihn mit unserem Lobpreis erst gnädig stimmen, als müssten wir ihn durch unseren Lobpreis erst bewegen, zu handeln und zu helfen. Liebe Geschwister, merkt ihr, da sind wir ganz nah an der Marien- und Heiligenverehrung, von der wir letzten Sonntag geredet haben. Der Unterschied ist eigentlich nur der, dass im einen Fall Maria und die Heiligen die Instrumente sind, Gott gnädig zu stimmen, und im anderen Fall der Lobpreis. Das Prinzip ist das gleiche. Nein, wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, weder durch Maria noch durch die Heiligen noch durch unseren Lobpreis. Gott ist gnädig, um Jesu willen. Wir sehen, im charismatischen Lobpreis wird das angebliche Lob Gottes als magisches Mittel, letztlich als heidnisches Ritual, zweckentfremdet. An dieser Stelle ist auch der Blick auf das Gottesgericht am Karmel hilfreich. Wir kennen da den Bericht der Bibel, 450 Propheten des Baal und 400 Propheten der Aschera sind auf dem Karmel versammelt. Sie bauen einen Altar und legen das Opfer drauf. Und nun flehen sie zu ihren Götzen, dass die Feuer vom Himmel fallen lassen. Sie rufen vom Morgen bis zum Mittag. Was geschieht? Nichts. Da spottet Elia. Es ist auch für unseren Zusammenhang gerade heute wichtig und von Bedeutung. Wir sagen ja oft, dass wir andere Religionen nicht verächtlich machen sollen. Im Normalfall wird das gelten. An dieser Stelle tut Elia das ganz exakte und brutale Gegenteil. Er will Israel die Augen öffnen für die Lächerlichkeit ihres Götzendienstes. Lest's mal zu Hause nach, Gottesgericht auf dem Karmel. Er gießt triefenden und ätzenden Spott über die Baal- und Aschera-Priester. Er sagt, ihr müsst lauter rufen, Leute. Wahrscheinlich ist euer Gott gerade in Gedanken. Oder vielleicht musste er aufs Klo. Steht tatsächlich da, musste austreten, muss aufs Klo oder ist vielleicht auf Reisen, also ätzender geht's gar nicht, ja. Vielleicht macht er auch gerade ein Nickerchen, also Freunde, ruft lauter, dann wacht er vielleicht auf. So spottet Elia. Und die Baalspriester und Aschera-Priester beten lauter und ritzen sich mit Messern und Spießen und bringen sich in Ekstase. Bis zum Abend rufen sie so in einem ekstatischen Rauschzustand zu ihren toten Götzen, um ihre Gegenwart herbeizuführen, um sie zum Handeln zu beschwören und zu bewegen. Und seht ihr, liebe Geschwister, wie nah die charismatische Ideologie vom Lobpreis an diesem Heidentum liegt, wenn man meint, mit einer Stunde Lobpreis Gottes Gegenwart herbeisingen zu müssen, Gottes Machttaten mit zu verursachen. Es ist doch lächerlich zu meinen, wir müssten die Gegenwart des allgegenwärtigen Gottes herbeisingen. Es raubt Gott die Ehre, Es gilt das Gleiche wie letzten Sonntag im Blick auf Marien- und Heiligenverehrung. Es raubt Gott die Ehre, wenn wir so tun, als wäre Gott nicht schon um Jesu willen gnädig, als müssten wir ihn durch unseren Lobpreis erst gnädig stimmen. Wir verkehren das Gottesbild ins Gegenteil. Und Lobpreis wird zur frommen Leistung. Don Gosset schreibt weiter, man kann auf der Lobpreisstraße kein Haus kaufen, sondern nur mieten. Regelmäßiger von Herzen kommender Lobpreis ist die Miete, die man bezahlen muss. Und man kann nur so lange dort wohnen bleiben, wie man fortfährt, Gott zu loben. Liebe Geschwister, seht ihr, was da geschieht? Wir werden durch eine solche Lehre unserer geistlichen Reichtümer beraubt, die wir in Jesus schon haben. Wir müssen Miete bezahlen, damit wir in der Nähe Gottes und unter seinem Segen wohnen dürfen. Mit eigener Leistung des Lobpreises müssen wir das noch einmal verdienen, was uns Jesus am Kreuz von Golgatha doch schon erworben hat. Dieser charismatische Lobpreis ist ein schlimmer Rückfall in eine Gesetzlichkeit, die Paulus im Galaterbrief mit schärfsten Worten zurückweist. Wer ein anderes Evangelium bringt und so weiter. Gewiss, wir wollen ehrlich und wahrhaftig sein, kann echter Lobpreis der Seele gut tun. Echter Lobpreis, indem ich mir die Größe, die Heiligkeit, die Treue Gottes vor Augen stelle, kann das Vertrauen auf Gott stärken, wie es Bibellesen auch. Wir wollen nicht bestreiten, dass im Lobpreis auch eine heilende, tröstende und stärkende Kraft liegt. Dass von unserem Lobpreis auch wieder etwas zurückfließt in unsere eigenen Herzen. Von der geistlichen Kraft des Segens und vom Segen des Danken und Lobens haben auch schon die Väter gewusst und geredet. Aber das ist nicht der eigentliche Zweck des Lobpreises. Das ist gewissermaßen eine ermutigende, heilsame Nebenwirkung. Aber wir loben doch Gott nicht, damit es uns besser geht. Wir loben ihn, weil er ein so großartiger und treuer Gott und Vater ist. Damit kommen wir zum dritten und letzten, und das wird nun wirklich ein ganz kurzer Punkt. Echter Lobpreis als Vorbereitung zur Begegnung mit Gott. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem Bruder. Wir haben uns über Musik unterhalten und wir waren uns darin einig, dass ruhige, besinnliche Musik auch schon im Vorspiel auf die Begegnung mit Gott vorbereitet. Sie hilft, die Unruhe der zurückliegenden Woche, vielleicht auch die des Sonntagmorgens, hinter sich zu lassen. Es gibt verschiedene Wege, in diese Ruhe zur Begegnung mit Gott zu kommen. Die Tradition unserer Gemeinde hat dafür vor allem den Weg der Stille, steht an unserem Fenster, sei Stille vor ihm, alle Welt. Stille vor dem Gottesdienst, Stille fürs Gebet. Das ist ein möglicher Weg und ich halte ihn für gut. Der zweite steht dazu nicht im Widerspruch, sondern kann eine wertvolle Ergänzung sein. Eine kurze Anbetungszeit. Das sind reine Stil- und Geschmacksfragen. Ja, da geht es wirklich nur um persönliche Aspekte. Ich persönlich habe eine solche Anbetungszeit im Eingangsbereich des Gottesdienstes immer wieder für sehr hilfreich erlebt. Wir hatten eigentlich in fast allen unserer Gemeinden solch eine Anbetungszeit im Gottesdienst, kurz 3 bis 5 Lieder, 5 bis 8 Minuten. Ich habe festgestellt, mit Ruhe allein schaffe ich es selten, gewissermaßen auf Kommando unruhige Gedanken abzuschalten. Eine Anbetungszeit hilft mir dabei mehr, denn sie nimmt die Gedanken, die unruhigen Gedanken ins Lob Gottes hinein und führt sie auf die Begegnung mit Gott hin. Im Lob Gottes treten dann die anderen Gedanken mehr und mehr zurück und der Geist sammelt sich zur Begegnung mit Gott. Aber wie gesagt, das empfindet der eine so, das empfindet der andere anders. Da haben wir völlige Freiheit. Es ist wichtig, dass wir das Kind nicht mit dem Bad ausschütten. Es gilt, die Fehlentwicklungen im charismatischen Lobpreis zu erkennen und zu vermeiden. Es gilt aber immer auch die Regel, der Missbrauch darf den rechten Gebrauch nicht hindern. Weil andere was falsch machen, müssen wir uns nicht davon abhalten lassen, es richtig zu machen. Und deshalb wollen wir jetzt auch mit einem schönen Chorus Gott loben. Es ist die Vertonung von Jesaja 6, Vers 4, haben wir als Lesung gehört. Im Ich will dir danken, Nummer 2, wir singen ihn zweimal. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Länder sind voll seiner Ehre. Heilig ist der Herr. Amen.